Vielen, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Botschaft, dass uns unser Erlöser niemals mehr von uns weggehen wird. Vielen Dank. Glauben, warten, erleben. Das sind die drei Worte, die wir auch letzten Sonntag so in einem Gottesdienst gehört haben. Und das sind so die drei Worte, die uns in der Adventszeit begleiten. Glauben, warten, erleben. Ich möchte sie ein wenig verbinden. Wer glaubt, der wartet. Wer wartet, der erwartet auch etwas. Und wer erwartet, der erlebt. Die Kinder warten auf Weihnachten. Sie glauben ganz fest, dass es spätestens am 24. oder die Tage danach Bescherung gibt. Sie öffnen vielleicht jeden Tag ein Türchen oder ein Säckchen. Sie glauben ganz fest an Weihnachten. Sie warten sehnsüchtig und so Gott will, werden sie es erleben. Manch ein Erwachsener hat dieses verloren, den Glauben an das Weihnachten. So wartet er nicht, so erlebt er nicht. Wer nicht glaubt, der wartet nicht. Wer nicht wartet, hat auch nichts zu erwarten. Und wer nichts erwartet, der erlebt nicht. Es beginnt alles mit dem Glauben. Es beginnt alles mit dem Glauben. In dem Text, den wir gelesen haben, lässt Jesaja uns einen kleinen Einblick in diese Zeit des Glaubens, Wartens und Erlebens. Der erste Vers ist etwas trostlos, wobei ein bisschen Hoffnung schon durchschimmert. Aber das sind so ein paar Begriffe, die beängstigend sind. Jesaja Kapitel 9, Vers 1 heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, oder das Land des Totenschattens wird es bezeichnet. Die Zeit, in der Jesaja schreibt, war wirklich eine sehr, sehr dunkle Zeit. Eine Zeit, wo der Tod wirklich allgegenwärtig war. Es war eine schreckliche Zeit, es war eine Zeit, wo politisch sehr es unruhig war in der Gegend. Und das assyrische Volk, das wurde gerade groß und mächtig. Man weiß von den Assyrern, dass es eins der grausamsten Völker der Antike waren. Sie haben in gewisser Maß einen Standard gelegt für Grausamkeit und für Herrschaft. Sie sind als friedliches Volk groß geworden und ja, in ihrer Blütezeit waren sie geprägt von Grausamkeit, von Folter, von Mord, von Massenmorden. Das war deren Ehre, das war deren Stolz. Noch nicht mal groß religiös geführt und angetrieben, einfach diese Lust auf Macht und Gier, auf Wohlstand und Reichtum hat sie zu einer grauenvollen Machenschaft führen lassen. Es gab Streitigkeiten zu Syrien, zu dem Südreich, Israel. Es war eine sehr, sehr spannungsreiche Zeit. Geistlich gesehen war es eine Finsternis. In den 52 Jahren der Königsherrschaft Usias hat er nicht nach Gott gefragt. Er war ein guter Kriegsherr, der verstand was von Politik. Er hat das Land zu einer Wirtschaftsmacht heranreifen lassen, aber geistlich gesehen war er tot. Er hat sich sogar die Aufgaben angenommen, die eigentlich den Priestern zugesagt waren. Er wollte auch geistlich der Führer sein oder sich über Gott stellen. Ich weiß es nicht. Gott straft ihn dafür. Es war eine Finsternis im Land. Sein Sohn, der Jotham, der war nicht wirklich besser. Der hat seinen Vater recht gut nachgeahmt. Der verstand was von Kriegsführung, von Bauen, von geistlichen Sachen gar nichts und führte das Land weiter in die Dunkelheit. Der Enkelsohn des Usia, der Ahas, der trieb es ziemlich auf die Spitze. Er fragte gar nicht nach Gott. Er stellte im Tempel Heidenvölker oder beziehungsweise Skulpturen und Tempel, Altäre, Entschuldigung, der Heidenvölker auf. Er war jemand, der nach Gott überhaupt nicht fragte, der sich sogar mit den Feinden verbündete, und so lesen wir in 2. Chronik,
28, Vers 1, 2. Chronik 28, Vers 1. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Aber er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Übrigens, die Könige wurden immer nach David gemessen, deswegen wird er mit ihm verglichen. Sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel, die nämlich gottlos waren. Und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale. Und er räucherte im Tal des Sohnes Hennoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Das heißt, Kinderopfer wurden durchgeführt. Nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln unter allen grünen Bäumen. Ich weiß nicht, wie viele grüne Bäume tatsächlich in Juda gewachsen sind. Diejenigen, die da waren, wissen vielleicht, dass es nicht ganz so grün sein kann, das Land. Aber wenn es heißt, unter jedem grünen Baum hat er irgendwelche Rituale durchgeführt, die nicht zu Gottes Ehre waren. Ein Land der absoluten Finsternis. Dunkel in jeglicher Hinsicht. Kein Licht. Sie glaubten nicht mehr. Sie vertrauten nicht mehr. Es war dunkel. Gott sei Dank betraf es nicht alle Leute in dieser Zeit. Auch wenn die Umstände so finster waren, auch wenn die Leute im Großen und Ganzen im Volk nicht nach Gott fragten, gab es Menschen, die Gott glaubten, die auf ihn vertrauten. Einige sind sogar namentlich genannt. In dieser Zeit wirkten drei Propheten, der Jesaja, der Micha und der Hosea. Es waren drei Propheten, die zur gleichen Zeit etwa dienten und wirkten, und sie prophezeiten Gottes Wort und seine Verheißungen. Das waren Männer, die Gott glaubten, die ganz fest auf ihn vertrauten, wo es keinen Zweifel in ihnen gab an Gottes Macht und Herrlichkeit. Sie glaubten Gott, sie warteten auf die Erlösung aus dieser Zeit, und man muss auch sagen, sie erlebten einiges mit Gott. Jesaja selbst und wahrscheinlich die meisten Propheten hatten das Vorrecht, auch einen Teil dessen, was sie verkündigt haben, das, was sie prophezeit haben, auch selbst zu erleben, ein Stück weit davon zu sehen, dass Gott tatsächlich sein Wort hält. Und das war bei Jesaja ebenfalls so. Er hat einige dieser Dinge erlebt und erfahren. Und so sagt dieser Jesaja im vollen Vertrauen und mit einer absoluten Hoffnung in diesem gleichen Vers 1, in dem es so finster und so dunkel ist: Das Volk, das ins Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über die Bewohner des Landes der Totenschatten ist ein Licht aufgegangen. Wir haben in den Liedern heute schon auch einiges über Licht gehört. Ein Licht in der Dunkelheit, das sieht der Jesaja. Dieser Vers macht so Hoffnung. Der gibt so einen Blick nach vorne und sagt sowas aus wie: Es hat noch nicht das Ende. Es ist zwar schrecklich, es ist fürchterlich, aber das Licht, das kommt. Das Licht wird kommen und diese Finsternis wird erhellt werden. Glaube doch einfach, möchte Jesaja sagen. Warte und du wirst es erleben. Glaube, warte und du wirst es erleben. Zwischen Glauben und Erleben ist in der Regel diese Zeit des Wartens. Und Warten ist bekanntlich, so wie wir es auch in der Kindergeschichte gehört haben, eigentlich so ein Wort, das wir heutzutage, glaube ich, noch viel weniger mögen, wie es mal gewesen ist. Wenn wir im Internet irgendwo eine Bestellung machen von irgendwelchen Waren und sie kommen nicht innerhalb von 48 Stunden an, werden wir nervös. Ja, ist was schiefgelaufen. Wenn wir nicht gerade verfolgen können, wo unser Päckchen sich gerade befindet, das macht uns irgendwie hibbelig. Warten ist anstrengend. Wenn drei Leute vor uns in der Schlange in der Kasse sind, dann gucken wir uns schon um, wo die Kassiererin wohl bleibt für die nächste Kasse. Warten ist nicht so unser Ding. Es fällt uns etwas schwer zu warten. Ich glaube, wenn wir so eine Schwangerschaft beschleunigen könnten, wäre es vielleicht auch so ein Ding, das wir uns erlauben würden. Dauert so lange. Warten ist so unglaublich anstrengend. Zwischen der Aussage von Jesaja und der Erfüllung seines Wortes hier in Vers 1 vergingen etwa 700 Jahre. 700 Jahre warten. Und ich bin Gott so dankbar, dass es so viele Menschen in dieser Zeit gab, die vom ganzen Herzen geglaubt haben und gewartet haben. Mit einer absolut tiefen Überzeugung. Gott wird das Licht schenken. Das Licht kommt, ganz gewiss. Ohne jeden Zweifel. Faszinierend, diese Leute. Nicht jeder hat das volle Maß dieses Lichts erlebt. Sie haben Befreiung politisch erlebt und vieles mehr. Aber der Messias, das Licht, das haben nicht alle in diesen 700 Jahren erlebt. Aber einen Menschen, den möchte ich gerne hervorheben. Wir lesen von ihm in Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2, die Verse 25 abwärts. Lukas 2, 25, da steht: Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen würde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seinen Arm, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlasse du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Hier aus dem Text können wir nicht entnehmen, wie lange denn der Simeon gewartet hat. Aber so aus den Worten, die er spricht, scheint er nicht gerade jung gewesen sein. Wahrscheinlich war er schon recht alt. Weil eine gewisse Lebenssattheit ist so herauszuhören. Ich gehe davon aus, dass er etwas älter war. Und er hat dieses Versprechen von Gott nochmal ganz speziell gekriegt. Dein Warten, und ich möchte da so ein bisschen hinzufügen, du hast wahrscheinlich dein Leben lang gewartet. Dein Warten wird sich erfüllen. Du wirst es erleben. Du wirst dieses Licht, den Messias, das Heil Israels, das wirst du sehen. Du wirst es erleben. Wer glaubt und wartet, der erlebt. Wer im Glauben wartet, der erlebt. Wer Jesaja ein bisschen kennt, und vielleicht ist es auch so in den Bibelbetrachtungen schon deutlich geworden, wer Jesaja ein bisschen kennt, weiß, dass man ihn eigentlich wörtlich verstehen muss und wörtlich auch auslegen muss, viele Dinge. Weil das, was er vorhersagt, trifft wörtlich ein, nicht bildlich. Und so in der Zeit, wo dieses Licht wirklich kam, der Messias geboren wurde, war eine ähnlich dunkle Zeit wie zur Zeit Jesajas. Das Volk war wieder unter Besatzung, unter der römischen Besatzung, politisch nicht frei, wirtschaftlich nicht gerade die Leuchte und geistlich gesehen weiß man auch nicht so richtig. Viel Streitigkeiten, verschiedene Parteiungen, Tempeldienst, ja, aber irgendwie auch nicht so die Blütezeit im geistlichen Leben. Und in dieser, ja, ich möchte es auch Dunkelheit bezeichnen, kommt dieses Licht. Und interessant ist, wenn man die Weihnachtsgeschichte liest, lesen wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 2, Vers 1 von den Weisen aus dem Morgenland. Vielleicht ist das Wort Weise ein bisschen schwach. Man muss sagen, das sind Magier. Und mit Magie verbinden wir eben etwas Dunkles. Dunkle Machenschaften. Sterndeuter, die daraus wahrscheinlich irgendwelche Prophezeiungen gezogen haben. Und diese Magier sehnen einen Stern, Licht. Und dieses Licht führt sie nach Bethlehem über eine lange, lange Strecke. In die Dunkelheit scheint dieses Licht. Dann lesen wir in der Weihnachtsgeschichte, dass die Hirten auf dem Feld bei Nacht ein Licht sehen. Es ist Finsternis, buchstäblich scheint das Licht vom Himmel und sie bekommen diese Botschaft. Man sagt den Hirten nach, dass sie auch so geistlich, gesellschaftlich nicht gerade die große Leuchte waren. Ja, das waren so eher die dunklen Personen der Gesellschaft, die nicht sehr angesehen waren und geistlich wahrscheinlich auch nicht um Rat gefragt wurden. Raue Männer. Aber ihnen begegnet das Licht Gottes. Licht kommt in die Finsternis. Der Johannes, der beginnt sein Evangelium mit den Worten, und das Licht leuchtet in die Finsternis. Johannes 1, Vers 5. Jesaja sagt, das Land, das in dieser Finsternis ist, ein Land, wo hinter jedem Einzelnen der Totenschatten hinterhergeht, leuchtet ein Licht, das Licht der Hoffnung. Und tatsächlich, buchstäblich, erfüllt sich dieses etwa 700 Jahre später. Das Licht leuchtet in die Welt, in die Finsternis hinein. Wir befinden uns heute vielleicht auch ein wenig in so einer finsteren Zeit. Wenn man Medien sieht oder sich das durchliest und erlebt und die Bilder anschaut, es ist eine sehr, sehr turbulente, eine sehr aufgewühlte Zeit, eine grauenvolle Zeit, geistlich vielleicht auch. Und Jesaja spricht aber, das Licht leuchtet in die Finsternis hinein. Und er gibt diesem Licht einen Namen, beziehungsweise er hat ein bisschen Schwierigkeiten, das bei einem Namen zu belassen. So eine gewisse Spannung, Johannes, bleibt wahrscheinlich bei uns, bei unserem Namen. Aber vielleicht will manch einer wissen, was bedeutet jetzt tatsächlich Jakob oder Anna oder Maria oder Andreas. Bei Andreas könnte ich helfen, bei den anderen Namen hätte ich meine Schwierigkeiten. Aber der Jesaja, der versucht diesem Namen Namen, beziehungsweise diesem Licht Namen zu geben. Und diese Namen sind nicht nur, um das irgendwie zu umschreiben, ich möchte sagen, die Namen sind Programm. Das Licht ist das, was der Jesaja hier beschreibt. Das Licht wird dieses sein, in Person. Und wir lesen in Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Wunderbarer Ratgeber. Der Messias hat einen guten Rat für uns Menschen. Beraterverträge sind heutzutage, glaube ich, recht teuer. Die Bezahlung solcher Berater sind wirklich unglaublich teuer. Wir sind von Beratern abhängig. Aber der Messias, das Licht der Welt, ist ein wunderbarer Ratgeber. Und er hat einen guten Rat für dich. Seine Ratschläge sind wirklich gut. Die sind absolut richtig und immer gut. In jeder Lebenslage, in jeder Situation deines Alltags. Vollkommen egal, in welchem Moment du in deinem Alltag denkst, der Rat des Messias ist absolut gut. Es ist gut, nicht zu lügen. Es ist gut, nicht zu stehlen. Ob du Gott gehörst oder nicht, es ist gut, dieses zu tun. Und es ist super gut, sich mit Gott zu versöhnen, denn das sind alles Ratschläge des Messias, um einfach nur ein paar zu nennen. Dieser Jesus ist ein guter Ratgeber in deinen finanziellen Fragen, in steuerrechtlichen Fragen. dieser Messias ist ein wunderbarer Ratgeber, wenn es um die Erziehung und Umgang mit Menschen und Kindern geht. Dieser Messias ist ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, politisch die Dinge richtig einzuordnen. Was denke ich und glaube ich über Flüchtlinge? Ist der Messias ein guter Ratgeber? Finde mal raus, was er dir rät. Die Frage ist nur, glaubst du das? Glaubst du das, dass der Messias ein wunderbarer Ratgeber ist? Dass er jeden Moment deines Alltags beraten kann, dir helfen kann, dir Dinge gesagt, die dein Leben prägen und dir im Alltag helfen? Glaubst du das? Glaubst du, dass das Licht ein wunderbarer Ratgeber ist? Jesaja sagt oder nennt einen anderen Namen. Starker Gott, sagt er. Nun, wir haben keinen schwachen Gott, wir haben keinen Schwächling. Wenn auch Gott manchmal, auch in den theologischen Ausführungen, als wenn man ihm manchmal etwas helfen muss, dann muss man mal Gott als wenn in Schutz nehmen, Jesus ein bisschen entschuldigen und sagen, ja, der hat es vielleicht nicht ganz so gemeint. Wir haben einen starken Gott. Die Bibel geht sogar ein Stück weiter, sie sagt, er ist allmächtig. Das heißt, sämtliche Macht, die es überhaupt irgendwie zur Verfügung steht, ist in seiner Person. Er ist ein starker Gott. Er sprach und es wurde. Und er gebot und es geschah genau so. Das kann keiner, der nicht stark ist. Er hat alle Macht der Welt. Er kann die Geschicke heutzutage oder die du heute erlebst, in einem Nu verändern. Er ist ein starker Gott, egal wie groß deine Not ist, wie dein Problem ist. Er ist ein starker Gott. Er kann es. Er sagt und es geschieht. Könige werden eingesetzt und abgesetzt, weil er sprach und es wurde. Wir haben einen starken Gott. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott in deinem Alltag stark sein kann und will? Glaubst du das? Ewig, Vater. Ewig, Vater. Der Begriff Vater ist vielleicht ein bisschen emotional, weil wir mit dem Begriff Vater vielleicht nicht unbedingt immer was Positives verbinden. Oft oder gelegentlich denken wir auch so an die negativen Erfahrungen mit unseren Eltern, mit unserem Vater, wo er versagt hat, wo er nicht recht gehandelt hat. Und vielleicht kann dann der Begriff ewig Vater ein bisschen Sorge bereiten. Ja, wenn dieser Messias ewig dein Vater ist. Aber dieser Vater ist ein anderer Vater. Egal wie gut oder schlecht dein Vater war, er ist um 1000-mal besser. Wir haben einen ewig Vater. Er hat dich gemacht. Er hat dich gemacht. Nicht der Zufall. Er hat dich gewollt. Nicht der Zufall. Er hat dich gezeugt, sagt die Bibel. Er ist auch imstande, geistlich dir ein neues Leben zu geben. Dich geistlich neu zu machen und somit dein Vater zu werden. Er kann aus der Finsternis deines Herzens Licht machen. Aus Sorge und Plage kann er Licht machen und er wird zu deinem Vater, zu einem Führer, zu einem Fürsorger, zu einem liebevollen Menschen oder liebevollen Gott, der dich an die Hand nimmt wie ein Vater. Er ist imstande, dich zu tragen, dir zu helfen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass dieser Messias ewig Vater ist und in deinem Leben Vater sein will und kann? Kannst du dich in seine Hände hingeben, als in die Hände eines Vaters? Glaubst du das? Und dieser Ewigvater ist Friedefürst. Er bringt den Frieden. Nicht in erster Linie vielleicht politisch, sondern Frieden für unsere Seelen. Jeder Konflikt, auch der politische, beginnt in dem Herzen eines Menschen. Der Unfriede, den wir in der Welt erleben, ist das Resultat von Menschen, die im Herzen Konflikte haben. Und dieses Licht kommt in die Welt, in diese Finsternis hinein und verkündigt Frieden. Die Hirten auf dem Feld hörten das. Frieden soll auf der Welt werden. Der Friede ist geboren. Ewig der Friedefürst. Er ist kein Tyrann, nicht so wie die Assyrer. Er ist nicht grausam und gewalttätig. Er ist ein Fürst des Friedens, der alles, was man unter Frieden nur sich vorstellen kann und darüber hinaus, alles in sich hat. Er ist durch und durch Friede. Er hat mit dir keine bösen Absichten. Er bringt dir den Frieden Gottes. Jede Not und jede Verzweiflung, jede Unruhe und jeden Unfrieden, mit dem du selbst zu kämpfen hast, er ist der Friedefürst. Er bringt Frieden in dein Leben, in dein Umfeld. Auch hier möchte ich fragen, glaubst du das? Glaubst du das, dass dieser Friedefürst wirklich auch Frieden in deinem Leben schaffen kann? Dass er dich versöhnen kann, dass er dir Frieden schafft, eine Versöhnung zu Menschen und Gott? Ich möchte zusammenfassend folgende Sätze sagen. Wer nicht glaubt, der wartet auch nicht. Wer auf dieses Licht oder diesem Licht nicht glaubt, der wartet nicht. Wer nicht wartet, hat nichts zu erwarten. Wer nichts erwartet, der erlebt auch nicht. Wenn du glaubst, dann wartest du. Dann freust du dich, dann hoffst du. Wenn du wartest, dann hast du eine Erwartung, du hast eine Hoffnung. Du möchtest etwas erleben, erfahren. Und wenn du etwas erwartest, wirst du es auch erleben. Weil Gott es so versprochen hat. Und wenn du das erlebst, wird dein Glaube gestärkt. Es nimmt an Dynamik zu, an Kraft, an Tragfähigkeit. Erfahrungen mit Gott machen uns stark in unserem Glauben. So glauben wir noch mehr. Wir warten noch mehr und wir erleben noch mehr. Und dazu möchte ich uns alle einladen. Lass uns noch Zeit nehmen fürs Gebet und einfach diese Zeit auch nutzen, Gott diese Frage zu beantworten. Gott, glaube ich dir? Kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du wirklich derjenige, der Licht in diese Finsternis bringt? Lass uns aufstehen.